Zweimal hat der Verpackungsriese Amcor den Bodensee verschmutzt, den größten Trinkwasserspeicher Europas. Das australische Unternehmen hat wissentlich eine Ewigkeitschemikalie gelagert. Dabei ist diese seit 2011 verboten. Ihr hört Hinter der Schlagzeile, den Podcast von CH Media. Das ist der zweite und letzte Teil der Recherche des St. Galler Tagblatts Umweltskandal am Bodensee. Schaum vorm Mund. Mein Name ist Marc Schoder und ich habe wieder Sandro Büchler im Studio, Redaktor beim St. Galler Tagblatt. Zuerst eine persönliche Frage, Sandro. Da hat uns ein Weltkonzern vors Bundesgericht gezogen. Hast du da nie Angst bekommen?
Gott, die Frage. Nein. Also Angst bekommen habe ich nie. Ich habe im Rahmen von anderen Recherchen schon mal Todesdrohung habe ich mal bekommen. Ungute Gefühle hatte ich auch schon gehabt bei einer Story, die ich dann gefunden habe. Ja, schon eine kritische, ist eine heikle Geschichte. Aber bei der jetzt eigentlich nicht. Nein, also das ist ein Milliardenkonzern. Angst ist, glaube ich, das falsche Wort. Schon Respekt vor, dass man so jemand, man ist immer ein Arbeitgeber, in der Region ein wichtiger Arbeitgeber, da arbeiten knapp 300 Leute. Und wenn man denen so sagt, die haben alles falsch gemacht, da ja, ist schon so ein gesunder Respekt ist sicher da, aber Angst glaube ich nicht, nein. Mhm.
Warum wolltest du denn so unbedingt an die Amcor-Akten ran?
Ja, weil Amcor einfach die ganze Zeit gesagt hat, wo wir dann den Strafbefehl aufgedeckt haben und gebracht haben, publiziert haben, hat Amcor die ganze Zeit gesagt, ja, sie hätten ja die Behörden informiert. Und da wissen wir jetzt, das stimmt einfach nicht. Wir haben jetzt die Unterlagen aus dem Strafverfahren und dort steht klar, sie haben die Polizei nicht informiert, sie haben den Kanton nicht informiert, sie haben den Umweltschadensdienst nicht informiert. Also sie sind nicht einmal die Feuerwehr informiert von Goldach, nicht einmal die eigene Betriebsfeuerwehr. Also da ist so viel schiefgelaufen. Wir wollten einerseits wissen, wieso das nicht informiert haben. Und andererseits haben wir oft wissen, sie haben 5'000 Franken zahlt Buß. Und in dem Strafbefehl steht auch, dass die Staatsanwaltschaft zwecks Vereinfachung von dieser Untersuchung, also das ist wirklich ein Zitat, das so im Strafbefehl steht, hätten sie das Verwaltungsstrafrecht angewandt und nicht nach Personen ermittelt in der Geschäftsverwaltung, wo eigentlich für da verantwortlich sind. Da kann man ziemlich klar benennen, auch, wer da verantwortlich wäre. Und da ist eigentlich die Frage, hat man sie bevorzugt oder hat man da nicht alles gemacht, was die Justiz hätte können machen? Mhm. Das ist eine brisante Frage.
Bevor wir dann zu den konkreten Enthüllungen kommen, vielleicht kannst du noch kurz sagen, was du nach diesem juristischen Kampf, der es ja schon war, der sich auch in die Länge gezogen hat, was du dann gefühlt hast, als du zum ersten Mal die Akten in den Händen gehalten hast?
Ich habe im ganzen Prozess eigentlich nie gewusst, was jetzt dort drin steht und was so brisant könnte sein. Ich habe mir vieles vorgestellt und dann die zwei Sachen, die eigentlich rausgekommen sind, eben, also prinzipiell, sie haben es gewusst, sie haben sogar beim Kanton noch eine Fristverlängerung für den Löschschaum wollen. Sie haben es abgespielt. Sie haben im Störfallbericht geschrieben, ja, ist ja niemand umgekommen, ist ja niemand verletzt worden. Und so die Auswirkungen für Flora und Fauna haben sie einfach unter den Tisch gekehrt. Und dann, wo noch drin steht, dass der Löschschaum dann nicht nur im Bodensee gegangen ist, sondern dann auch noch über Umweg in die Tour gelaufen ist und dann auch der Rhein dir abgegangen ist, habe ich mir gesagt, hey, er hatte die Möglichkeit, zum sicheren Teil zu verhindern. Das eine kann man sagen, unglückliche Verkettung von Zufällen, von Unglück. Da ist zum Beispiel ein Schieber, der eigentlich die Meteorleitung jetzt zumachen soll, damit der Schaum gar nicht vom Vorplatz eigentlich durch die Röhre im Bodensee gegangen wäre. Der war halt undicht gewesen. Im zweiten Mal auch. Man hat ihn halt noch nicht geflickt. Und man hat halt den Stoff drin gehabt, wo nicht hätte dürfen sein, wo schon verboten gsi ist, wo es hätte müssen noch ersetzen. Und wo ich dann die ganze Geschichte eigentlich in diesen Unterlagen gesehen habe, habe ich gesagt, da ist so viel passiert, wo einfach nicht hätte sein sollen. Mhm.
Also diese brutale Liste von Pleiten, Pech und Pannen hat dich dann am Ende schon sehr überrascht.
Ja, ich habe schon vieles gewusst. Wir sind einmal im, wenn ich da war, kurz nachdem, dass wir da publiziert haben, hat dann die AMCO eigentlich die Vorwärtsstrategie gemacht und hat uns eingeladen auf eine Betriebsbesichtigung und hat uns gezeigt, wo, wie, was passiert ist. Wir haben aber keine Fotos nicht dürfen machen und nichts. Und dort ist es schon bewusst worden, hey, da ist so viel schief gelaufen. Und von dort haben wir schon einiges gewusst, aber was nachher noch alles zusammengekommen ist, also, ja, das ist nochmal, viel mehr als schon bekannt gewesen ist.
Aber wenn ich mal kurz Teufelsanwalt spielen darf, AMCO hat doch die Buße gezahlt, 5.000 Franken. Also müsste doch eigentlich alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Warum bist du denn immer noch, warst du denn zu der Zeit immer noch erzürnt?
Ja, mir jetzt nicht mehr so erzürnt. Es ist dann, glaube ich, in die Öffentlichkeit übergegangen und dort ist die Buße von 5.000 Franken dann enorm intensiv diskutiert worden. Man hat dann auch Vorstöße gegeben auf Stufe vom Kanton. Es hat Vorstöße gegeben beim Bund. Und es hat Möglichkeiten gegeben, mit anderen Paragraphen, mit anderen Artikeln aus dem Gesetzesbuch, damit man hätte können, die Personen, die da verantwortlich sind, hätte können zur Rechenschaft ziehen. Hat man nicht gemacht, eben aus einfachen Gründen. Vielleicht hat die Staatsanwaltschaft zu wenig Leute, die das untersuchen könnten. Oder man hat Angst gehabt vor der Firma, weil die einfach einerseits einen grossen Arbeitgeber und andererseits haben sie Anwälte ohne Ende. Also sie sind ja auch gegen uns vorgegangen mit Briefen und rechtlichen Belehrungen, wieso dass wir nicht dürften die Akten überkommen, wie das soll geschwärzt werden, die Akten, dass dort einfach, sie haben wirklich alles probiert, um das zu verhindern. Und zu einer Frage Ritter zu kommen, ob AMCO jetzt genug Buße gezahlt hat, das ist nicht eine Frage, die ich beantworten kann. Das muss man Gesellschaft und Politik beantworten. Und da ist mitunter auch ein Grund, wieso dass man die Akten jetzt auch publiziert und sagt, was da wirklich passiert ist.
Wie beurteilst du denn die Mittel, die die Strafverfolgungsbehörden in diesen Fällen anwenden können?
Die Mittel wären eigentlich da. Also es gibt Gesetze, es gibt Möglichkeiten, dass man nach Personen ermittelt und die bis zu 5 Millionen Franken Buße müssen zahlen. Also das Maximum, das ist noch nie passiert. Da hat man nach dem Unglück Schweizer Halle hat man da gemacht gehabt, sind die Gesetze entstanden. Und jetzt wäre es eigentlich eine Frage von der Anwendung. Also es sind nicht Mittel, die nicht da sind, es sind einfach Mittel bei der Staatsanwaltschaft, die nicht da sind und vielleicht das Wissen, auch um die Tragweite, die das so einen Fall hat. Und wenn jetzt da halt ein Staatsanwalt ein Jahr lang beschäftigt ist mit dem Fall und dann kommt ein AMCO und sagt, kommt mit 10 Anwälten, die das Ganze probieren zu bodigen und alles ausschöpfen, dann kann man dann eine einfache Rechnung machen und sagen, ja, lohnt sich da, dass ein Staatsanwalt so lange beschäftigt ist und Tausende von Franken Steuergelder aufgewendet wird und am Schluss schaut unter Umständen gar nicht raus. Also es ist eigentlich ein Erfolg für die Staatsanwaltschaft, dass es überhaupt ein Verfahren gegeben hat, dass es überhaupt eine rechtskräftige Verurteilung und einen Buß gegeben hat für die Firma. Andererseits ist es aber auch einfach der Peanuts für die. Also 5.000 Franken, da zahlen die aus dem Portokessel. Also sie haben es gezahlt und der Fall ist eigentlich juristisch gesehen, ist er abgeschlossen.
Warum erhöht die Politik diese 5.000 Franken Buße nicht?
Hätte man wollen. Hat im Kantonsrat Vorstöße gegeben, um das eben zu erhöhen. Ob man jetzt 50.000 Franken macht oder 5 Millionen, da gibt es... Ja, da kann man diskutieren. Was mir aufgefallen ist, es gäbe die schon jetzt eigentlich rechtliche Möglichkeiten, um so etwas in Schranken zu weisen. Es ist lediglich das Verfahren, das man angewendet hat, also die 5000 Franken, die sind halt die maximal mögliche Buße, die man in dem Verwaltungsstrafrecht kann aussprechen kann. Mhm. Und ja, als wäre es auch vor, kann man da erhöhen. Ja.
Was müsste denn passieren, dass diese Gifte in Zukunft nicht mehr in die Umwelt gelangen? Vor allem juristisch-politisch.
Ja, ich glaube, juristisch-politisch, dort ist es zu spät, dass die nicht in die Umwelt gelangen. Das ist, dass Firmen, die so Chemikalien bei sich haben, das Gesetz auch einhalten und den Löschschaum halt austauschen, wie es vorgesehen ist. Und dass der Kanton oder die Behörden, wenn das nicht passiert, auch Möglichkeiten haben, um die irgendwo anzeigen oder zur Rechenschaft zu ziehen. Ich glaube, das war für den Kanton oder das Amt für Umwelt auch ein schwieriger Fall gewesen. Sie haben eigentlich gewusst, da ist etwas, das nicht sein sollte, was sie ändern müssen. Aber dann gerade zu einer Staatsanwaltschaft rennen und sagen, die halten den Fall das Gesetz nicht ein. Ich glaube, da braucht auch Mut. Und da ist sicher jetzt der Fall jetzt eine Möglichkeit, wo man sieht, halt, Behörden haben zwar angeschaut, aber sie haben gleich zu wenig Druck ausgeübt, damit da wirklich austauscht worden ist und die Chemikalien wegkommt.
In der Schweiz, auf allen Ebenen, ist ja Gewässerschutz sehr wichtig. Hat dieses Selbstbild jetzt irgendwie eine Delle bekommen? Was würdest du sagen?
Nein, das glaube ich nicht. Also, es ist ja schon etwas Schönes, dass man in der Schweiz in Flüsse und Seen baden kann. Und da ist jetzt nicht gerade so wie in anderen Ländern, wo man sich, wo das Wasser gefährlich ist, um sich drin zu bewegen. Selbst ist es nicht. Auch durch so eine Katastrophe ist nicht viel passiert. Es ist etwas passiert, aber es ist etwas passiert. Der Großteil von dem ganzen Stoff, der ist die Reide ab und der ist im Meer jetzt.
Was weißt du denn über die konkreten Auswirkungen auf die Trinkwasserqualität, auf die Wasserqualität am Bodensee?
Man hat nach den zwei Unfällen hat man keine Trinkwasserprobe entnommen. Da hat man jetzt auch den Kanton nochmal bestätigt und sie haben da auch Fehler gemacht im Ablauf. Da ist auch nicht alles so gelaufen, wie es jetzt sollen sein. Und man hat eigentlich erst dann, wo das Tagblatt die Havarie publik gemacht hat, haben sie dann im März 2022 auch das Trinkwasser analysiert. Und ja, man weiss jetzt nicht, also, ob es unmittelbar nach dem Eintrag von dem PFAS, ob es dort vielleicht erhöhte Werte gegeben hat. Es ist stark verdünnt worden, klar. Und fürs Trinkwasser hat nicht unbedingt Gefahr bestanden. Aber man weiß es halt nicht, weil man unmittelbar nachher nicht geprüft hat.
Und der Einfluss auf Kleinstlebewesen, auf Fische etc. im Bodensee ist ja auch nicht bekannt.
Fisch hat man dann nachher, nach 3 Jahren später, mal noch analysiert. Dort sind bei den meisten Fischen sind keine erhöhten Werte festgestellt worden. Allerdings bei, ich meinte es, 4 von 9 Hechten, die man rausgenommen hat, sind die Werte überschritten gewesen. Mhm. Und was dann auf Kleinlebewesen für einen Einfluss hat, auf Pflanzen, da weiss man überhaupt nicht.
Jetzt sind wir vom St. Galler Tagblatt jetzt zweimal bis zum Bundesgericht gegangen. Warum, Sandro, warum müssen wir diesen steinigen Weg überhaupt gehen? Warum braucht es das?
Ist auch für mich Neuland gewesen. Also ich bin noch nie vor Partei gewesen, vor Bundesgericht. Also gut, die haben Anwältinnen und Anwälte im Rücken gehabt, wo uns die rechtliche Arbeit abgenommen haben. Aber es kommt eigentlich selten vor oder selten bis gar nicht, dass es Medienunternehmen, die Einsicht verlangt und von einer Nachlagekammer vom Kanton St. Gallen haben wir zuerst Recht bekommen. Die haben gesagt, wir hätten ein öffentliches Interesse, weil es eben um einen Trinkwasserspeicher von 5 Millionen Leuten geht. Also nicht nur in der Schweiz, sondern eben auch in Österreich und Deutschland. Und ja, das ist so ein Paradebeispiel, wo man sagt, ja, man hört von so Fällen, so Umweltverschmutzungen, hört man doch immer nur im Ausland. Also, das ist ein Fall, der sich vor unserer Haustür abgespielt hat. Und da muss man aufdecken und zeigen, was wirklich passiert. Und da finde ich es jetzt als, ja, vielleicht als Pflicht auch von einem Journalismus, von einem Lokaljournalismus, halt den steinigen Weg zu gehen. Und wenn es uns bis vor Bundesgericht zeugt, zweimal, dann halt den Weg auch zu gehen und die Akten überzukommen und zu sehen, was ist da wirklich passiert. Ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe eigentlich von einem Journalismus. Und ja.
Danke, Sandro, für deinen kritischen Blick genau vor diese Haustüre. Das war der Zweiteiler Umweltskandal am Bodensee und der Podcast Hinter der Schlagzeile von CH Media. Mehr Folgen oder ein breiteres Angebot findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine Folge. Schön, dass ihr wieder zugehört habt und bis ganz bald.